Durch München weht ein kalter Wind, Menschen hassten Tränen blind.
Ayrton versucht den Grundschuss und trifft! Es geht ja alles! Und sie lassen ihn aufziehen, sie lassen ihn zielen, sie lassen ihn schießen. Das ist ein Debakel im Moment für den FC Bayern.
Einen schönen Samstag, liebe Community. Euer Svenio meldet sich mal wieder von der Stammtischfraktion hier. Ich sitze hier auf dem schönen Just Network Teamspeak Server mit Good Old Edur. Der eine oder andere von euch wird diesen Namen kennen, vor allen Dingen die alten Fans. Edur ist, was viele nicht wissen, auch ein sehr kompetenter Fußballfan. Und ich sage erstmal wunderschönen guten Tag, lieber Edur.
Ja, wunderschönen guten Tag. Das mit kompetent werden wir jetzt gleich feststellen.
Wa? Genau, es wird sich noch herausstellen. Bei dir ist es so eine Sache, ne? Ich weiß immer nicht ganz genau, bist du jetzt eigentlich Clubfan, weil du bist ja eigentlich Franke. Bist du eigentlich Clubfan oder bist du Bayern-Fan? Das ist bei dir so, so fließend, der Übergang, oder?
Ja, das stimmt schon. Also ich bin eigentlich Clubfan, das stimmt. Wobei meine Zuneigung auch immer wieder mit jedem Jahr mehr wächst Richtung München. Einfach weil ich finde, dass sie eine super nette Mannschaft haben. Also ich finde die Spiele eigentlich ganz gut. Ich finde die Mannschaft, wie sie geführt wird, von wem sie geführt wird, wie sie geführt wird, ganz klasse. Und von daher bin ich international natürlich auf jeden Fall immer Bayern-Fan. Oder wenn Bayern gerade mal nicht irgendwie präsent ist, dann eben für jeden anderen deutschen Club. Ansonsten gucke ich schon mehr auf die Ergebnisse auch, was so die Club da machen.
Ja, dann fangen wir doch mal beim Club an. Ist ja eigentlich eine überraschend gute Saison. Ich habe, wenn man so vorher gedacht hat, ihr habt ja nur einen Trainer verloren und ein ähnliches Schicksal wie alle in Anführungsstrichen kleineren Vereine in der Bundesliga, dass man so jedes Jahr so die Topstars abgeben muss. Wenn ich mir so vor zwei Jahren denke mit Gündogan und Ikechi, ja, Fünfter wart ihr da? War das nicht so? Ich habe es irgendwie.
Ja. Also das war, wir waren eigentlich ganz gut. Ganz gut dabei, das stimmt.
Ich weiß gar nicht, habt ihr international gespielt in dem Jahr oder seid ihr knapp Siebter geworden oder Sechster? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine Mega-Saison war.
Ja, es war eine sehr gute Saison. Ich kann es jetzt gar nicht aussagen, von welchem Jahr, gar nicht sagen, von welchem Jahr du redest. Wir haben auf jeden Fall auch mal zwischenzeitlich international gespielt gehabt. Leider nicht ganz so erfolgreich, aber ja, es hat Spaß gemacht. Ich meine, jetzt aktuell ist natürlich der große Dämpfer, die jüngsten Geschehnisse gegen Fürth verloren, beziehungsweise, ja, keine Tore geschossen und so und dann auch eben noch verloren gegen den absoluten Absteiger, ist hier im Frankenland schon ziemlich derb und man muss sich viel gefallen lassen. Von daher bin ich jetzt aktuell kein großer positiv denkender Mensch, was den Club angeht, noch die nächsten zwei, drei Wochen, aber auch das wird sich widerlegen.
Wobei Nürnberg in dieser Saison, finde ich, also jetzt mal abgesehen vom Fürth-Spiel davor, eigentlich echt souverän gespielt hat. Ne? Immer ihre Punkte geholt, immer souverän mit dem Abstieg, überhaupt nichts zu tun gehabt. Da kann man doch eigentlich nicht meckern, oder?
Nee, meckern kann man nicht. Vor allen Dingen, ich meine, das ist halt auch wieder um Nürnberg. Es passieren jetzt keine Skandale oder sowas. Ich meine, dass Hacking jetzt weg ist Richtung Wolfsburg, das war schon ziemlich schade, weil der auch hier recht beliebt war und einfach auch ein guter Fußballlehrer ist und auch einfach hier zu den Franken gepasst hat. Dass der weg ist, war schon ein bisschen blöd, aber ich meine, Hams hat sich ja kompetenter Ersatz gefunden und man bleibt halt bei den Wurzeln, man bleibt hier, man geht nicht über den Tellerrand hinaus. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, hat man eigentlich schon gute Spieler und ein gutes System und eine gute Mannschaft am Laufen. Man könnte auch mal ein bisschen ja weiter nach oben immer schauen und zumindest versuchen und Ansagen machen, dass man international spielen will. Das muss ja nicht die Champions League sein. Aber so Europa League müsste ja auf jeden Fall drin sein, wenn man ein bisschen Gas gibt und sich die Ambitionen eben hochsteckt. Das fehlt mir so ein bisschen. Man tüdelt da immer so ein bisschen vor sich hin, irgendwie so wie es Werder mittlerweile so ein bisschen versucht zu machen. Ja. Keine Ahnung. Das ist einfach so ein bisschen schade. Aber ansonsten, wie gesagt, kann ich da nicht meckern. Wir sind jetzt momentan irgendwie auf Platz 12, glaube ich, ne?
Heute. Ja.
Ja, müsste 12 sein. Und
ein Punkt voraus.
Ja. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, es ging schon mehr. Also ich finde, man sollte dadurch noch ein bisschen Gas geben. Ich meine, es ist zu den internationalen Plätzen, ist es ja auch gar nicht so weit. Man hat irgendwie 7 Punkte oder sowas. Genau. Hätte man da jetzt gegen Fürth irgendwie nicht so scheiße gebaut, sähe das auch schon wieder anders aus. Naja, mal gucken, was da jetzt kommt. Jetzt muss man ja auch aufpassen. Die Fanvereine sind, wie gesagt, richtig sauer hier im Frankenland und alle, die so drumherum zum Club halten. Es wurde jetzt auch angekündigt, dass es keine Fanunterstützung gibt. Das Spiel jetzt, das anstehende. Da bin ich auch mal gespannt, was passiert. Ist ja jetzt gegen Hoffenheim, also bei Hoffenheim daheim. Mal schauen.
Ich habe ja auswärts getippt, ne? Ich habe 1-2 getippt.
Ja, habe ich auch getippt, also jetzt nicht irgendwo auf speziell, aber so im Kopf eben, so ein bisschen mitgetippt. Auf jeden Fall ist es halt schade, weil die Nürnberger Fans eigentlich schon zu den treuesten Fans, finde ich, gehören, die so einen Bundesliga-Verein haben kann und auch immer eigentlich auch recht zahlreich in die Stadien wandern, wenn es auswärts ans Eingemachte geht. Von daher mal gucken, wie sich das jetzt äußert, wenn da wirklich keine Fan-Unterstützung kommt.
Aber ich finde das ja eigentlich, ich weiß selber irgendwie, wie man sich fühlt, wenn man ein Derby verliert irgendwie, aber ich finde eigentlich, dass Nürnberg diese Saison so eine ganz, also ich meine, 12. man muss halt gucken, finde ich, so was die Ansprüche sind und wenn man ganz realistisch irgendwie beim Club muss man immer gucken, dass nach unten hin, dass man dann irgendwie reinrutscht und das war ja diese Saison überhaupt nicht gegeben und die ganzen Abgänge irgendwie wieder gut kompensiert, wie im Prinzip jedes Jahr. Dann auch noch ein Trainer, irgendwie, wie du schon sagst, einen guten Trainer. Ob der gut ist, ist natürlich immer so die Frage, aber er hat ja einen sehr, sehr guten Ruf, irgendwie, wie er jetzt irgendwie bei Wolfsburg aussieht, bei einem Verein, wo er mal die Kohle hat, werden wir sehen. Aber mit Wiesinger super kompensiert, wie gesagt, mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt, da muss man doch eigentlich als Nürnberg-Fan super zufrieden sein, oder?
Ja, ich meine, also wenn ich mir halt angucke, wo halt irgendwie Freiburg steht, die stehen auf 5 irgendwie. Wenn ich, wo der Aufsteiger Frankfurt steht, die stehen auf 6. Wenn ich mir angucke, wie Mönchengladbach irgendwie da steht, Borussia Mönchengladbach, die irgendwie kurz einen Punkt hinter den internationalen Plätzen sind und die eigentlich so vom Level einmal vom Geld haben, entweder sogar noch schlechter dastehen als der Club oder ja, so von dem spielerischen Level, was seine Spielern haben, einfach wesentlich weiter oben stehen, da frage ich mich dann schon, warum das nicht mein Club sein kann irgendwie. Ne? Also ich meine, normalerweise würde man da jetzt Hamburger SV und Werder Bremen, vielleicht jetzt noch, weil die letzten Jahre sehr gut liefen, Hannover 96 weiter oben sehen, weil die dieses Jahr so ein bisschen nicht so die Butter vom Brot gerissen haben irgendwie. Vielleicht Stuttgart, aber wenn ich mir halt sehe, wirklich Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Frankfurt, das ist halt eigentlich die Liga, wo man definitiv mittendrin sein sollte oder oben drüber. Meine Meinung als Clubfan jetzt.
Ist diese Saison sowieso so ein bisschen seltsam. Ne? Man hat das, was Uli Hoeneß vor ein paar Wochen auch gesagt hat, inwieweit das ernst gemeint war, ist natürlich immer so eine Frage. Aber diese Zwei-Klassengesellschaft, ne? Wir haben mit Bayern und Dortmund zwei Teams, die nicht nur in Deutschland irgendwie regieren, sondern auch international. Reden wir gleich auch noch drüber über die Champions League. Dann haben wir so mit Leverkusen so das dritte Rad am Wagen, was mit den ersten beiden nicht mithalten kann, aber trotzdem souverän Dritter ist. Und darunter haben wir viele Teams, wo du gerade gesagt hast, die wir da oben eigentlich überhaupt nicht erwartet hätten, aber die vielleicht, irgendwie gerade Freiburg ist da, denke ich, so ein Musterbeispiel, über Teamgeist, einen guten Trainer, Kampf und Einsatz.
Ein Konzept auf jeden Fall.
Ja, genau, die sich diese Plätze so verdient haben, wo jeder, wie du schon sagst, auch Werder Bremen sich überlegt irgendwie, Mensch, warum stehen wir da eigentlich oben nicht? Ja, woran liegt das in dieser Saison? Also auch eine Mannschaft wie Hamburg zum Beispiel Achter ist, die einen Punkt hinter oder zwei Punkte in der Champions League sogar nur sind, die jetzt gefühlt, wo man sagen würde, nicht nur als Rivale, der den HSV nicht leiden kann, aber wo man sagt, die haben 9 Stück in München gekriegt und haben irgendwie die Spiele, die sie gewonnen haben, sich so durchgemogelt. Ist das nicht ein Armutszeugnis für die Bundesliga, wenn so eine Mannschaft dann Deutschland international vertritt irgendwie, ne? Also ich zum Beispiel würde es natürlich Freiburg viel mehr gönnen, aber die grundsätzliche Frage ist ja, woran liegt das, dass so viele Underdogs in dieser Saison so weit oben stehen?
Ja, also das ist halt, also nehmen wir mal wirklich das Beispiel Freiburg, wo halt wirklich der komplette Verein darauf ausgerichtet ist, dass sie ein Ausbildungsverein sind und die auch dieses Schild Ausbildungsverein ganz vorne tragen und immer sagen, wir sind ein Ausbildungsverein. Bei uns kommen nun mal Nachwuchsspieler irgendwo her, teilweise aus der eigenen Jugend oder halt aus dem Raum, teilweise viele auch Baden-Württemberg, die irgendwie in Ortsvereinen waren. Die bilden wir aus und dann verkaufen wir dir für, wenn es gut geht, ein 2-3-4 Millionen und dort, wo sie dann sind, werden die noch größer, bei den, ich sag mal, höherklassigen Vereinen quasi. Dennoch schaffen sie es, jedes Jahr, obwohl sie Neuzugänge haben, da immer eine tolle Mannschaft rauszuformen, die halt wirklich zusammen spielen kann. Und dieses Jahr, was heißt nur dieses Jahr, auch die letzten Jahre schon, sind die ja eigentlich immer relativ in der oberen Hälfte der Tabelle. Und auf der anderen Seite muss ich dann auch sagen, ich weiß nicht, ob ich Freiburg irgendwie nächstes Jahr in der Europa League sehen will. Ich meine,
genau, das ist der Punkt, ja.
Wir haben halt jetzt dieses Jahr Champions League-mäßig richtig geile Ergebnisse gehabt, jetzt zuletzt, na, kommen wir gleich noch drauf. Champions League sind wir voll im Soll. Wenn ich mir da Europa League angucke, die dieses Jahr für uns katastrophal katastrophal quasi gelaufen ist. Ja, katastrophal möchte ich nicht sagen, aber schlecht gelaufen ist.
Also, letzten Jahren ja auch schon.
Wir haben nichts gerissen in der Europa League. Und Europa League ist halt wirklich nicht irgendwie das Nonplusultra. Ich meine, weiß man schon, warum da oftmals gerade im Ausland auch leere Stadien irgendwie zu finden sind. Weil halt sich kaum einer dafür interessiert, weil auch die Spiele nicht unbedingt der Knaller sind. Und dennoch ist es international, sich messen mit anderen. Und da haben unsere Vereine schon ziemlich abgelost. Und ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr, Schalke ja schön und gut, wenn die vielleicht Champions League verpassen sollten oder was, wenn die jetzt auf 4 bleiben. Aber möchte ich unbedingt Freiburg und Frankfurt in der Europa League sehen? Ich meine, Stuttgart hat sich jetzt durch den Pokalwettbewerb geschafft. Ne? Auch wenn die jetzt verlieren den Pokal, werden sie trotzdem international spielen. Da hätten sie jetzt laut Tabelle keine Chance mehr groß drauf. Ja, da habe ich schon ein bisschen Angst vor quasi. Also da hätte ich schon gerne einen Hamburger SV eigentlich gesehen oder auch von mir aus ein Werder Bremen oder ein Wolfsburg oder so, weil ich denen da dennoch ein bisschen mehr zutraue. Ich weiß nicht. Ja. Also wie gesagt, die Ergebnisse sprechen momentan, die Tabelle sprechen absolut dagegen. Und dennoch muss man sagen, bei Freiburg weiß man jetzt schon, dass wieder 4, 5 Leute gehen werden, wo man nicht weiß, wer nachkommt, ob die dann auch wieder so gut ins Team passen und da so schnell wieder was draus zu formen ist. Ja, ist wie gesagt so ein bisschen zwiespältig. Total positive Vereine. Frankfurt als absoluter Traditionsverein, Freiburg als absolut sympathischer Verein in jeder Hinsicht. Finde ich die Offiziellen toll, ich finde die Spieler toll, ich finde die Fans toll. Absolut gut. Aber naja.
Ja, also ich meine, das haben wir in den letzten Jahren oft gehabt, das Problem, ne? Also, dass irgendwelche, sagen wir mal, wie du das sagst, so schön Ausbildungsvereine eine super Saison spielen, dann kommt, also im Prinzip ja wie Gladbach letzte Saison auch, kompletten Ausverkauf stattfindet. Ich meine, bei Freiburg weiß man ja jetzt schon irgendwie, Kruse geht zu Gladbach, Caligiuri geht zu Wolfsburg, ja, und ein Dritter geht auch noch irgendwo hin. Das heißt, alle Leistungsträger werden weggerissen quasi. Und ja. Dann steht man nächstes Jahr international mit einer Mannschaft, die sich erstmal finden muss. Ne? Also das ist schon wieder das Scheitern mehr oder weniger vorprogrammiert. Und so war es ja in den letzten Jahren eigentlich ja bei vielen Vereinen. Aber wo du gerade die Euroleague dieses Jahr ansprichst, wenn man sich mal überlegt, gegen was für Teams die Leute da ausgeschieden sind. Ne? Also ich meine, gegen Lazio kann man verlieren, aber die italienische Liga ist jetzt auch nicht mehr so stark. Ne? Und Klose war verletzt. Die haben ja 2 Teams von uns rausgekegelt und zwar sang- und klanglos. Das ist schon eine Sache. Aber woran liegt das denn, dass wir in der Champions League so dominieren und in der Euroleague irgendwie nichts geschissen kriegen? Ist wirklich sagen wir mal, diese Zwei-Klassengesellschaft so existent, wie sie Uli Hoeneß angesprochen hat, dass wir irgendwie 2 ganz, ganz starke Teams haben und der Rest eher in Europa Durchschnitt ist?
Ich muss leider sagen, ja, wobei ich sagen muss, 2 Mannschaften, also Dortmund ist definitiv stark. Allerdings muss man halt auch sagen, dass Dortmund, so wie Dortmund die letzten Jahre gespielt hat, ich meine, die haben das Double geholt, die sind 2-mal Meister geworden. Die kann man nicht schlecht reden, weil sie einfach nicht schlecht sind und weil sie einfach gut Fußball gespielt haben. Aber man muss halt auch sagen, der Erfolg bei Dortmund, finde ich, ist meine persönliche Meinung, ist halt auch mehr oder weniger zufällig. Man muss halt mal gucken, wo die herkommen. Die waren irgendwie kurz vorm Bankrott und dann haben sie sich keine Spiele mehr leisten können. Und dann haben sie halt radikal auf die Jugend gesetzt. Und zwar nicht gesetzt, weil sie wollten, sondern weil sie mussten. Und die Jugend, die sie dann eben geholt haben oder die dann die Erfolge geholt hat die letzten Jahre, das waren halt mehr oder weniger, ich sag mal, Glückstreffer. Ne? Nur Jugend holen und sagen, die dann funktioniert, ist ja nicht der Fall. Das war schon ein bisschen Glück, was da passiert ist. Und jetzt haben sie einfach da das wiederum den Vorteil, dass diese Jugend, die heute ja schon Mitte 20 oder was sind, die noch da sind, einfach sehr begehrt sind und dass sie die jetzt hat, wie jetzt einen Götze oder sowas, halt sehr teuer verkaufen können und jetzt plötzlich Geld reinkommt. Bei München wiederum ist es so, die haben halt einen straighten Weg gemacht. Die sind einfach, die haben eine gute Transferpolitik immer gemacht. Die haben das Ziel immer vor Augen gehabt. Die haben ganz klare Ziele gesteckt gehabt. Und wenn es nicht gelaufen ist, haben die halt konsequent irgendwie Leute entlassen, neue Leute geholt. Da wurde nicht lang gefackelt und es wurde halt auch meistens schon das Richtige getan. Also da muss ich sagen, die wissen
kann
schon,
natürlich
was
sie auch, tun. Verehrter Edu, aus 2 Richtungen sehen das Ganze, ne? Also ich meine, natürlich hast du recht, dass Dortmund keine andere Wahl hatte. Brauchen wir nicht drüber sprechen, aber das schmälert ja nicht ihre Leistung, ne? Aus so viele Jugendleute herangezogen haben und da im Prinzip eine Weltklasse-Mannschaft draus geformt zu haben. Ne? Das ist ja eigentlich noch eine größere Leistung. Ne? Bayern München ist schon seit, ja gut, ob es eine größere Leistung ist, ist halt die Frage, aber Bayern München ist ja schon seit, weiß ich, wie vielen Jahren oben dabei. Kann man natürlich sagen, ja, aber oben zu bleiben ist natürlich auch schwierig. Ich glaube, das ist schwierig zu beurteilen.
Was, Nee, also ich möchte überhaupt nicht kein Borussen-Fan irgendwie irgendwo hintreten. Im Gegenteil, die haben schon einen extrem guten Job gemacht. Und der größte Fund, den sie irgendwie hatten oder was sie geschafft haben, ist halt irgendwie Klopp zu holen. Ich meine, Kloppo ist halt einfach ein geiler Trainer, der wiederum mit diesen jungen Leuten, die er um sich da geschart hat, die er einmal sehr gut ausbilden konnte und mit denen er sich halt augenscheinlich auch sehr gut irgendwie versteht, dass es da kein Beef irgendwie in der Mannschaft gibt. Also absolut Glanzleistung. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, das wurde sich halt nicht unbedingt groß erarbeitet. Natürlich, die jetzige Mannschaft hat sich das erarbeitet, aber es ist noch keinerlei Kontinuität in dieser Mannschaft, wie ich finde. Jetzt nur mal 2, 3 Jahre oben zu spielen und wirklich gut zu spielen, man muss sich mal davor überlegen, wo sie davor gespielt haben, da waren die nicht auf Platz 2 oder 3. Muss man mal jetzt gucken, gerade wenn jetzt einige wohl weggehen. Ich meine, Santana ist schon weg, Götze ist schon weg. Bei Hummels weiß man nicht, was kommt. Bei Lewandowski steht es auch massiv auf der Kippe.
Er hat schon gesagt, dass er auf jeden Fall gehen wird, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also, da muss man jetzt gucken. Klar, die werden jetzt dafür viel Geld bekommen, aber mit viel Geld muss man auch mal so umgehen. Stichwort Werder, ohne dir da irgendwo hintreten wollen. Nur weil man plötzlich viel Geld wieder hat, heißt das nicht, dass da der Erfolg einfach da bleibt. Und da muss ich jetzt einfach mal schauen. Also da will ich noch gar kein großes Urteil abgeben. Ich hoffe, dass Borussia das schafft, weil ich auch Borussia einfach, weil die einen tollen Fußball spielen, weil die einen tollen Trainer haben, weil die super Fans haben, super Stadion, weil die auch international etwas reißen können, auch mit einer anderen Besetzung bestimmt. Aber so zwei Klassengesellschaft, dass ich dauerhaft Borussia Dortmund jetzt oben schon reinzählen möchte, da möchte ich erstmal so einen 5-Jahres-Schnitt irgendwie abwarten.
Du wirst natürlich für diese Aussage massiv kritisiert werden von allen Dortmund-Fans, brauchen wir nicht drüber sprechen.
Also ist absolut okay, weil ich sowieso keine Kommentare lese, von daher.
Ja, aber mal generell, also was mich so ein bisschen nachdenklich macht, ist, wenn man so Dortmund von außen erlebt, irgendwie als, sagen wir mal, wie du schon sagst, jemand, der international sowieso für alle deutschen Mannschaften ist, so auf der Couch, dann denkt man sich, wow, was geht denn da ab? Unglaublich geile Fans, gerade jetzt am Mittwoch das Spiel, Wahnsinn irgendwie. Die sind im Champions League Halbfinale, wahrscheinlich im Finale, die haben zweimal das Double geholt, sind in Deutschland, ja, die 1,5, die 2 kann man ja, ich weiß nicht, wie, also auf jeden Fall, die letzten Jahre haben sie ja dominiert. Jetzt natürlich Bayern das Maß aller Dinge, also auf jeden Fall eine der zwei Top-Mannschaften. Warum will man aus so einem Verein weg? Das frage ich mich halt. Ein Götz, ein Lewandowski, ein Hummels vielleicht. Letztes Jahr Kagawa irgendwie, der ja auch irgendwie eine riesen Entdeckung war bei Dortmund. Warum, wenn man sowieso so oben mitmischt irgendwie? Also wenn man, ja. Viele sind zum Beispiel von Werder oder von Schalke jetzt neuer weggegangen, haben gesagt, okay, bei Bayern München ist die Chance größer, dass wir Titel holen. Wenn man bei Dortmund in den letzten Jahren so viel geholt hat, warum will man dann weg?
Ja, das ist für mich so ein bisschen auch die Frage. Vor allen Dingen, wenn man ja eigentlich weiß, dass man hier in einem super europäischen Verein ist, die jetzt momentan mit einem halben Fuß, mit einem Fuß quasi irgendwie im Finale steht. Wenn man weiß, ich habe hier eine Einsatzgarantie, weil hier gibt es kaum Konkurrenz für mich. Wenn jetzt hier Götze irgendwie zu Bayern geht, ist da noch lange nicht gesagt, dass Götze auch irgendwie in der Stammelf erscheinen wird, zumindest genau. Das erste Jahr oder so. Da ist das schon ein bisschen seltsam. Bei Götze weiß man ja, dass er ein absoluter Guardiola-Fan ist. Hat er ja auch gesagt. Also da gibt es vielleicht Sympathiepunkte.
Ich denke, er passt halt einfach gut ins Guardiola-System, ne?
Auf jeden Fall, natürlich, ja. Dieses Tiki-Taka, ne, kann man dann nochmal extra drauf eingehen. Aber das stimmt schon. Also es gibt eigentlich für mich auch, ich meine, die verdienen da auch mittlerweile sehr gutes Geld, wenn ich irgendwie höre, dass Götze jetzt hier dort schon 5 Millionen irgendwie im Jahr verdient hat, als 20-Jähriger. Ja, ich meine, gut 7 Millionen, 2 Millionen mehr. Ich weiß nicht, ob das dann noch den Ausschlag gibt. Da stecke ich zu wenig bei denen in der Geldbörse. Dann muss man auch mal gucken, wie sieht's aus, die ganzen Berater und so weiter, die dahinter stehen, die dann, wenn ein Wechsel vollzogen wird, viel Geld verdienen, inwieweit die wirklich da beeinflussen können. Da sagt man immer, die versuchen dann schon immer zum Wechsel hin zu beeinflussen, weil dann erst richtig Geld für sie fließt. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ich weiß jetzt nicht, was bei Bayern irgendwie in der Gerüchteküche steckt, von wegen, dass Gomez und so weiter geht. Ich glaube sogar noch nicht, also noch nicht so richtig dran. Aber da muss man halt auch sagen, wo will Gomez hin?
Ich glaube, dass der einfach in England vom Spielstil her besser aufgehoben ist als in Deutschland. Also
ja, aber ist er dort erfolgreicher unterm Strich?
Das kann ich
darum
nicht sagen.
Geht, dass wenn da ist halt immer die Sache, will jemand einfach nur spielen oder will halt einer wirklich die Erfolge haben und dann nimmt dafür in Kauf halt auch auf der Bank zu sitzen.
Wie Pizarro.
Ja, aber ich meine, Pizarro gehört für mich, ist der sowieso die Nummer 2 bei Bayern, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, also ich meine nicht auf dem Platz, weil da ist er halt so selten, aber ich finde Pizarro als einfach den geilsten Stürmer irgendwie so.
Ja, aber er hat ja nun
Cukic,
jetzt
weiß ich nicht noch, habe
letzten
ich.
Spiel hat er ein paar Mal gespielt, aber eigentlich hat er ja die großen Teile der Saison auf der Bank gesessen, ne? Muss man
Ja,
einfach so
das ist ja,
sagen.
das ist das Traurige dabei. Ich meine, das ist halt bei Gomez, wenn wir jetzt eben bei Bayern sind, bei Gomez, ich mag Gomez, aber bei Gomez habe ich immer so das Gefühl, ich merke den immer, wenn er nur, wenn er im Abseits steht und die Tore dagegen, die verblassen viel zu schnell. Also er ist halt unheimlich effektiv und er hat, wenn man mal auf seine Statistiken guckt, ist er ein super genialer, super duper Stürmer irgendwie. Aber man sieht ihn einfach im Spiel zu wenig. Und da hat sich das, glaube ich, auch so ein bisschen dahingehend verändert, dass man dann wirklich die spielenden Stürmer eigentlich viel gerne hat, viel lieber hat. Wenn ich einen Mandzukic angucke, der ist jetzt, finde ich, noch nicht so in den Herzen der Fans angekommen. Großartig.
Wobei der
Aber
echt eine
wie jetzt
überragende
eine.
Saison gespielt hat, ne?
Natürlich hat er eine überragende Saison gespielt und er ist auch einer, der wirklich mitkämpft. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich Mandzukic aufstelle oder Pizarro, würde ich mich wahrscheinlich für Pizarro entscheiden, weil ich ihn einfach wesentlich sympathischer finde und weil ich bei ihm teilweise so ein bisschen den Mix aus Mandzukic, der ein extrem mitspielender Stürmer ist, und am Ende auch aber wie Gomez so ein absoluter Knipser ist, der halt irgendwie nur einen Ballkontakt braucht, um eine Bude zu machen. Also ich weiß nicht, das sind halt einfach Sympathien, die man hat. Und ja. Ich kann es nicht sagen, wer momentan der Beste ist und wer jetzt wechseln wird. Und um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, warum man bei Borussia weg möchte, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, weil ein Top-Verein, man verdient ordentlich sein Geld, man hat eine tolle Mannschaft, man hat ein tolles Stadion, man hat eine tolle Fankulisse immer im Hintergrund, egal wo man ist. Man ist unter den besten Mannschaften, die es so gibt. Man hat einen super sympathischen Trainer. Ich weiß es nicht, warum man da unbedingt weg will.
Ja,
Also,
und vor allen
das
Dingen auch
ist halt, was
Fans.
mir so ein bisschen Angst macht. Wie gesagt, wo ich eben sage, gucken wir mal, wie jetzt nächstes Jahr oder was wird, wenn wirklich mal drei, vier Leistungsträger plötzlich weg sind. Ich meine, Reus haben sie sich zum Glück gebunden. Und das sieht es nicht aus, als wenn der direkt wieder weg wollte. Der ist erst kurze Zeit quasi da. Aber ansonsten wäre es dann, ja, Großkreuz und so weiter sind absolute Arbeitstiere, aber jetzt nicht die Superstars in der Mannschaft. Also zumindest nicht für den allgemeinen Fan, der jetzt nicht irgendwie den gelben Schal umgeschwungen hat.
Was mich sehr beeindruckt hat, war am Mittwoch irgendwie, dass Götze so gut wie die überhaupt nicht ausgepfiffen wurde. Also ich glaube, in jedem anderen Club hätte man zumindest ein paar Pfiffe gehört. Es waren so ganz vereinzelte. Und von daher, also das beeindruckt mich bei Borussia Dortmund immer, dass die Fans halt immer wirklich so unglaublich hinter der Mannschaft stehen. Das hat man in München nicht immer. Wenn ich da die Stimmung vergleiche, ich meine, so wie Bayern gespielt hat gegen Barca, war das natürlich, haben die Leute natürlich gefeiert, aber sagen wir mal, so ein normales Spiel oder so, ist es halt in München schon ein bisschen leiser gefühlt als in Dortmund, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig.
Ja,
Von daher ist das
auch
für
so.
mich absolut schwierig nachzuvollziehen. Sag mal, würdest du sagen, dass bei Dortmund, ich meine, du hast ja im Prinzip schon beantwortet, aber siehst du da, dass es so passieren kann wie bei Werder, dass man über Jahre die Nummer 2 in Deutschland ist und dass dadurch, dass immer wieder Stars abgegeben werden müssen, dass man dann irgendwann einfach abfällt und ja, diesen Status als Nummer 2 in Deutschland verliert, also dass genau die Leute, die jetzt weggehen, nicht kompensiert werden können?
Bei ja, quasi schon, allerdings mit einem anderen Hintergrund, warum es bei Werder ist. Noch kurz so Götze, dass er nicht ausgepfiffen wurde. Ich finde halt, es gab ja, als der Wechsel bekannt wurde, kurze Zeit vorher, Tage vorher, da hat man ja viele so Fanumfragen gemacht, wo dann so mit der Kamera und Mikrofon irgendwie zu den Fans gegangen wurde und die gefragt hat, wie findet ihr das? Habe ich zumindest komischerweise sehr viel gesehen. Und da doch die allermeisten richtig sauer waren und eigentlich kaum einer Verständnis hatte. Und dahingehend am nächsten Tag, als dann die Vorbesprechung von Klopp die Pressekonferenz war, glaube ich, dass diese Pressekonferenz extrem viel dazu beigetragen hat, wo Kloppi ja gesagt hat, von wegen, lasst uns hier nicht irgendwie einen auf Beef machen, lasst uns den Abend genießen, lasst uns alle Leute anfeuern, gebt Gas. Und diese Nachricht aus dieser Pressekonferenz oder diese Aussage, dieses Statement, wurde ja auch im Stadion, bevor die Mannschaft kam, auch nochmal ja, auf dem Videowürfel übertragen. Und ich glaube, dass dieses Krisenmanagement von Klopp da ganz viel bewirkt hat, dass eben nicht die großen Pfeifkonzerte waren, weil halt doch alle gesagt haben, okay, wenn Kloppi das so will und so haben will, hat er ja eigentlich recht, machen wir das so. Und auch die Vorbereitung später von Götze zum ersten Tor hat halt auch, finde ich, dann im Spiel sehr viel dazu beigetragen. Hätte der jetzt ein schlechtes Spiel gehabt oder sowas, weiß ich nicht, wie der dann in der zweiten Halbzeit bei jedem Ballkontakt, ob der da wirklich immer noch so. Ja, gefeiert nicht, aber ob da nicht dann doch die ersten Pfiffe gekommen wären. Das so viel dazu. Was war die ursprüngliche Frage?
Ob bei Borussia Dortmund das, also ob Dortmund selber genau. passieren kann wie Werder, dass sie irgendwie durch ihre Abgänge abrutschen.
Ja, bei Dortmund glaube ich, es könnte passieren, wenn sie jetzt keinen adäquaten Ersatz finden, dass sie zwangsläufig so ein bisschen nicht den Anschluss halten können, weil sie einfach nicht mehr das Personal vielleicht haben. Da mache ich mir jetzt um den Trainer und so keine Sorgen. Und ich mache mir auch wegen Watzke und so keine Sorgen. Der hat da genug Hummeln im Arsch, um den Beine zu machen. Aber bei Werder habe ich halt immer das Gefühl, es tröpfelt so halt vor sich hin. Ne, Alofs und Schaf, Olofs jetzt nicht mehr, weil Alofs weg ist, aber Schaf und so, man ist so ganz gelassen und man guckt halt mal, wie es läuft und jetzt läuft es nicht so gut, müssen ein bisschen besser spielen und aber eigentlich gucken wir nur, dass wir nicht absteigen so quasi oder zumindest den Anschluss nach oben hin irgendwie halten und wenn es gut läuft, dann spielen wir halt oben. Das sehe ich halt bei Dortmund schon irgendwie mehr Biss drin und wenn du halt den Biss hast, wirklich oben zu spielen und zumindest Platz 2 immer zu halten, ich meine, da haben sie sich ja auch immer sehr vorsichtig gegeben und gesagt, Bayern ist Nummer 1, da tun wir gar nicht groß dran kratzen. Wenn es so ist, dann ist es toll. Wenn es nicht ist, sind wir halt Nummer 2. Bei Werder fehlt mir einfach der Biss. Also bei Werder ist einfach, ist mir das zu viel hin und her getucker. Keine Ahnung.
Ja, du sagst also, das ist eine Einstellungssache. Ja? Du würdest also sagen, dass Werder über die Jahre versäumt hat, den Anschluss zu halten, weil sie so wenig Biss hatten. Meine ursprüngliche These war ja, eher das, so in Betracht oder im Hinblick auf die Leistungsträger, die man abgeben musste.
Ja, aber wie gesagt, Werder hat viel Geld verdient. Werder hat über lange Zeit international gespielt und auch Champions League gespielt. Da kommt ordentlich was an Geld rüber. Man hat für die Abgänge Geld kassiert, das auch nicht wenig war. Wo ich mich dann immer frage, wo ist das Geld hingekommen?
Fragt sich, glaube ich, jeder Werder-Fan.
Ja, genau. Und das ist es halt. Und andererseits, wie gesagt, fehlt mir einfach der Biss. Also wenn ich mir einfach jetzt mal bei Bayern angucke, da hat man einen Nährlinger gekündigt, weggeschickt, den man großgezogen hat, auf den man viel gesetzt hat, und hat dann aber ganz schnell gemerkt, der hat jetzt großartig in Sachen Transfers hat er ja gar nichts falsch gemacht. Ne, der hat kein Geld irgendwie aus dem Fenster geschmissen, kein Geld fehlinvestiert oder so. Und trotzdem hat man Nährlinger wieder nach Hause geschickt und hat gesagt, ja, sorry, hat nicht sollen sein, bist nicht der richtige Mann, und dann holt man einen Matthias Sammer. Ich meine, ich sag nur 2002 Gewinner als Trainer mit Borussia Dortmund, auch eingefleischter Borusse quasi. Den holt man, weil man einfach sagt, der macht den Leuten Beine. Das ist eine ganz andere Type, das ist eine ganz andere Figur, der hat ganz andere Voraussetzungen bzw. Zielsetzungen, die er der Mannschaft steckt und da, wo er dann auch extrem dahinterher ist, mit den Leuten mal Tacheles redet, wenn es sein muss. Nicht öffentlich, aber wohl massiv unter 4 Augen oder 6 Augen. Und da habe ich halt immer bei Werder so das Gefühl gehabt, das glaube ich einfach nicht. Und wenn, es hieß ja immer, als Arnautovic zum Beispiel kam, der war ja, als er kam, schon so eine extreme, nervende Diva irgendwie. Hieß es, naja, den biegt der Schaf schon hin. Das hat er mit allen anderen auch geschafft. Und mich fragen, mit wem hat er denn das alles geschafft? Bis jetzt hat er doch noch keine wirklich anstrengenden Spieler irgendwie umerzogen.
Na, Ilton, ne? Also zum Beispiel Ilton war ja irgendwie die ersten Jahre unter Magath und was weiß ich, saß ja nur auf der Tribüne und auf der Bank, ne? Und da gab es schon einige. Miku war auch irgendwie verschrien als Diva.
Naja, Miku hatte ich aber nie so das Gefühl, dass das wirklich
ja,
so
war. Ja, bei uns
hat er
funktioniert. Es gab viele Leute, die bei uns funktioniert haben und woanders nicht. Ne? Siehe Diego, ne?
Ja, aber anscheinend entweder hat er das nie wirklich gehabt und es kam einfach nur so rüber, oder er schafft es jetzt plötzlich nicht mehr.
Ja, eindeutig.
Weil warum macht ein Elia und ein Arnautovic irgendwie nachts um 3 jetzt auf der Autobahn A1 irgendwelche Rennen mit Bentleys und Porsches 2 Tage vor dem richtigen
Spiel? Das fragt sich, glaube ich, jeder. Ja, ja.
Na, also ich meine, nur um da aktuell zu sein.
Dass man da jetzt gescheitert ist mit diesen Spielern, ich glaube, darüber muss man nicht reden. Also das sind einfach Charakterschweine, das sind Söldner. Und es ist, glaube ich, ganz jeder Werder-Fan eigentlich, dass die einfach raus müssen aus der Mannschaft. Ja. Also das ist ein Vorwurf, den kann man scharf, finde ich, auf jeden Fall machen, dass er diese Spieler geholt hat. Ja. Weil er gedacht hat, vielleicht auch irgendwie ein bisschen naiv, die kriege ich schon in den Griff. Ja. Ja. Aber gut, wolltest du noch was dazu sagen, oder?
Nö, also wie gesagt, ich kann hoffen, Werder finde ich auch einen sympathischen Verein. Ich kann nur hoffen, dass sie die richtigen Leute wieder mal bekommen, weil das hat die früher eben auch ausgezeichnet, dass sie mal 1-2 wirklich super Leute geholt haben, die dann das Ganze dominiert haben. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob im heutigen Fußball das tatsächlich einfach noch so funktioniert, ein oder zwei in der Mannschaft haben, die das versuchen rumzureißen. Ich glaube, dass dieses Mannschaftsgefüge, wo die ganze Mannschaft arbeiten muss, wesentlich stärker geworden ist, weil so macht es halt nun mal auch in Borussia Dortmund. So macht es in Bayern. Weil man sagen muss,
da gibt es auch Gegenbeispiele, ne? Erinnere dich bitte an den HSV am Anfang der Saison, ohne Van der Vaart und dann mit Van der Vaart jetzt quasi. Also für mich war Hamburg ein ganz großer Abstiegskandidat und dann haben die Van der Vaart geholt, ein Mann und plötzlich spielen sie mit im internationalen Wettbewerb, ne?
Wobei das, wenn ich HSV-Spiele jetzt speziell angucke, Van der Vaart für mich jetzt nicht, nicht unbedingt die große Leaderfigur ist, also ganz ehrlich. Ja. Auch so Spiele dann eben wie gegen Bayern und so weiter, wo er halt völlig abtaucht und nicht völlig abtaucht, weil er extrem irgendwie in Manndeckung genommen ist, sondern weil er einfach nicht stattfindet, weil er irgendwie meines Erachtens lustlos spielt, weil er auch nicht mehr der Schnellste ist, weil er nicht mehr die großen Ansagen an sein Team während des Spiels macht, zumindest nicht, wenn er mal in der Kamera ist, habe ich das nie von ihm gesehen.
Ja, aber vielleicht ist das auch so eine Präsenzsache. Muss einfach schon sagen, dass Hamburg ohne Van der Vaart halt schon eine Klasse schlechter ist als mit ihm, ne? Und ich meine, gegen Bayern zu verlieren, ich meine, die haben zwar 9 gekriegt, aber wer hat denn in dieser Saison keinen Arsch voll von Bayern gekriegt? Also.
Ja, überlegen mal 4-5 Wochen her, da stand Uli Hoeneß noch auf und meinte, er ist nicht zufrieden, weil da gab es auch mal ein paar Spiele, wo man 1-0 oder 2-0 oder 2-1 mal gewonnen hat. Eine ganze Serie davon, also dass die jetzt halt hier so 4-5, 6-0 oder so in der Art gewinnen, ist jetzt auch nicht permanent jetzt die ganze Zeit gewesen. Die haben zwar die ganze Zeit gewonnen, aber teilweise auch. Ja, Dreifachbelastung ist halt so eine Sache. Wenn ich jetzt eben lese, dass Arsene Wenger schimpft, gerade Deutschland macht es ja eigentlich unfair, weil die haben ja eine Winterpause und da macht auch die Nationalmannschaft Winterpause und diese 3-4 Wochen helfen dann halt der deutschen Mannschaft extrem, gerade im April zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob da diese Dreifachbelastung dann immer so eine Ausrede ist, weil das stimmt schon, dass wir eigentlich da ein System haben, wo dann nach der Winterpause ausgeruhte Mannschaften quasi auf dem Feld stehen.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Ganz kurze Frage dazu, wo wir gerade ganz kurz bei Werder waren. Ich will gar nicht heute intensiv über Werder sprechen, weil, keine Ahnung.
Ja, aber jetzt nur kurz, also ich meine, heute steht Elia und Arnautovic auf keinen Fall. De Bruyne
suspendiert, absolut zu Recht.
Also, De Bruyne nicht, also Elia und Arnautovic sind suspendiert. Zu Recht, wie du eben sagtest. Jetzt fehlt auch noch De Bruyne, den ihr irgendwie kaufen wollt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, ist schon weg, der ist schon weg, den können wir nicht kaufen. Können wir uns A nicht leisten und B ist das Interesse zu groß.
Ja, alles klar, okay. Aber der ist ja heute auch nicht dabei, hat sich irgendwie eine Verletzung zugezogen.
Richtig.
Was denkst du, wie es denn ausgeht heute gegen...
Ich habe 5-1 getippt für Leverkusen, ehrlich gesagt.
Echt? Leverkusen ist auch so ein Phänomen. Man hört und sieht nichts von Leverkusen, wahrscheinlich, wenn man nicht in Leverkusen selbst ist. Aber spielen halt auch oben mit so Vizekusen-mäßig, aber irgendwie sind sie so immer nicht im Rampenlicht.
Ja, aber für die Mannschaft, die sie haben, finde ich, sind die echt stabil.
Das sind bei mir einfach nie so auf dem Schirm, weil da keine große Berichterstattung irgendwie stattfindet oder so. Und dennoch spielen sie konstant eigentlich oben mit. Irgendwo oben mit. Mal als Zweiter irgendwie, mal als Dritter, mal als Vierter.
Einzige Mannschaft, die gegen Bayern gewonnen haben dieses Jahr.
Ja, genau.
In München.
Ja, halt auch Hinrunde, ne? Also was heißt nur, ich will das nicht schmälern, allerdings waren sie da auch noch nicht in der Verfassung, wie sie komischerweise heute sind, obwohl wo es ja eigentlich Richtung Saisonende geht und man immer meint, dann lassen ja die Leistungen und so weiter nach. Das ist ja dieses Jahr ein bisschen anders auch. Nun ja, also wie gesagt, du tippst 5-1 gegen Werder.
Schon ja, ich meine, Elia und Arnautovic können wir kompensieren, weil die eh scheiße spielen. De Bruyne war ein bisschen egoistisch die ganze Hinrunde über, hat sich im Prinzip nur sonst ein Schaufenster gestellt für andere Vereine, hatte man das Gefühl, hat oft irgendwie grundige Chancen verdattelt, weil er egoistisch war. Ich habe halt De Bruyne für einen riesen Fußballer, aber von der Einstellung her in der Rückrunde ging das gar nicht. Das Problem ist einfach, dass die Fans und der ganze Druck und das ganze Gelaber einfach Werder in so eine Unsicherheit gespielt hat. Man hat es gegen Wolfsburg gesehen. Die sind alle völlig verunsichert. Ein Prödel, irgendwie legt Wolfsburg 2 Tore auf quasi. Ja, davor war es nur Kimia mit seinen 3 Dingern irgendwie. Die stehen einfach völlig neben sich. Und ich halte sehr, sehr viel von Scharf. Ich denke, das Einzige, was man ihm anlassen kann, ist, wie ich schon gesagt habe, dass er auf die falschen Leute gesetzt hat. Ist ein super Trainer. Ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht. Viele sagen, heute ist sein letztes Spiel, wenn er verliert. Wenn es nach mir ginge, würde er auch nächste Saison Trainer sein, dann irgendwie diese ganzen Vollidioten verkaufen, diese ganzen Charakterschweine und irgendwie so ähnlich wie Dortmund mit jungen Leuten, anders geht es nicht momentan. Und aber der Trend, komischerweise diese Woche wurde viel in Bremen geschrieben. Auf Twitter ist momentan das Gerücht am verbreitetsten, dass Scholl den Laden übernimmt, mehr mit Scholl. Angeblich, ist natürlich immer natürlich alles nicht bestätigt, aber angeblich wurde im Wärmfach mit Aichin gesehen in dieser Woche. Mehrere Leute haben sich gemeldet, er soll irgendwie ein Haus gekauft haben in Bremen. Keine Ahnung, ob das jetzt Gerücht ist oder ob da was dran ist oder nicht. Scholl war jetzt bei den Bayern Amateuren nicht so erfolgreich, muss man sagen.
Nicht so erfolgreich und hat aber auch gesagt, dass er da irgendwie keinen Bezug zu hat und auch nicht so richtig klar kam. Also ich meine, Scholl sagt ja dann ja, was er denkt und wie er es findet. Und wie
also charakterlich finde ich den Typen 1A, auch die Entscheidung zu sagen, Uli Hoeneß setzt mir die Kanone auf die Brust und sagt, entweder TV-Kommentator oder Bayern-Trainer. Und er sagt dann, nee, ich lasse mich nicht erpressen, ich mache das gern, ich bleibe weiter TV-Experte bei der ARD. Finde ich charakterlich einmal frei. Ich finde den Typen, ich fand Mehmet Scholl schon immer super. Also charakterlich super, ich weiß nur nicht, ob der als Trainer was taugt, das kann ich nicht sagen.
Ja, er hat halt noch nichts abgeliefert, ne? Und da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob irgendwie seine Sprüche und so weiter, ich habe dann immer so das Gefühl, nach 1,5 Stunden oder so langt es mir dann auch. Ich weiß nicht, wenn er genauso ist beim Training oder sowas und man ist ja dann quasi vorgesetzt gegenüber seinen Spielern. Als Kumpeltyp bestimmt total witzig und immer gute Stimmung. Ob ich so einen mit solchen Sprüchen dann auch als Trainer haben kann, weiß ich nicht. Und fachlich hat er einfach noch nichts gezeigt, konnte er auch noch nichts zeigen, großartig. Ich meine, jetzt der erste Versuch bei der zweiten Mannschaft, bei den Amateuren, ob man das jetzt zählen lassen kann, ich glaube nicht.
Ja gut. Dann gehen wir weg von Werder, wie gesagt, eine enttäuschende Saison natürlich für alle, vor allem, weil wir eine super Vorbereitung gespielt haben und auch in der Winterpause irgendwie in den Vorbereitungsspielen super waren und alle gesagt haben, irgendwie, ich habe noch eine Wette am Laufen mit Nat, ich habe gesagt, die kommen in die Top 6, war auch eigentlich meine Erwartung. Aber daran sieht man mal, wie schnell das gehen kann. Im Prinzip das negative Beispiel zu Freiburg, ne? wo die einen Lauf hatten, die als Mannschaft funktioniert haben. Dann Werder, wo du von den Individualisten sagst, eine super Mannschaft, sehr, sehr viele Könner, die aber als Team einfach nicht funktioniert haben. Ne? Und dann irgendwie durch die ganze Verunsicherung und durch den ganzen Druck dann so in so eine Negativspirale reingelaufen sind und jetzt aufpassen müssen, irgendwie, dass sie nicht absteigen. Ne? So schnell geht das im Fußball. Aber da gehen wir mal von weg. Ich habe hier noch ein paar andere Sachen auf meiner Liste. Ganz kurz zum Thema Götze. Wir haben das vorhin schon kurz angerissen. Wir müssen natürlich darüber sprechen, irgendwie der Vorwurf, der natürlich aus ganz Deutschland kommt. Bayern schwächt die Konkurrenz, indem sie ihnen immer die Spieler wegkauft. Teilweise auch, bei Götze vielleicht nicht, aber teilweise auch Spieler, die sie gar nicht brauchen, die sie nur kaufen, um die Konkurrenz zu schwächen. Was sagst du zu dieser Aussage?
Schwachsinn wäre jetzt zu hart, aber ich glaube nicht dran. Also, dass sie jetzt nur Spieler kaufen, um die Konkurrenz zu schwächen, glaube ich einfach nicht, weil dann braucht man kein Götze kaufen für 36 Millionen, sondern dann kann man, ich sag mal so, die Arbeitstiere dahinter, die immer so ein bisschen nicht im Rampen, aber dennoch sehr viel für eine Mannschaft tun und so eine Mannschaft zusammenhalten, irgendwie für ein Drittel des Preises kaufen, wenn man da jemand schwächen will. Vor allen Dingen mit dem Argument, die sie nicht brauchen. Ich meine, die jetzige Bayern-Mannschaft steht nur da, weil sie einfach auch in ihrer zweiten Reihe eine Besetzung haben, die jederzeit um die ersten zwei Plätze irgendwie in der Bundesliga mitzuspielen. Und weil sie einfach permanent rotieren können und so weiter. Also ich glaube schon, dass jeder Spieler, der momentan bei den Bayern irgendwie im Aufgebot normalerweise steht, dass der gebraucht wird. Einmal, wenn er nicht auf dem Blatt steht, um den, die auf dem Blatt stehen, Druck zu machen, von wegen, wenn du Scheiße baust, bin ich im nächsten Spiel dran. Renn gefälligst deine Wege. Und wie gesagt, also das glaube ich nicht. Sie haben das Ziel, andere zu manipulieren. Es ist jetzt einfach blöd, dass sie bei Dortmund speziell so viel quasi einkaufen oder so wichtige Leute, wenn jetzt Lewandowski auch noch dazukommt, weil das natürlich schon der unmittelbare Konkurrent quasi momentan ist, um die ersten Plätze, um Meisterschaft etc. Damit schwächt man auf jeden Fall Dortmund. Das ist aber der Grund, warum man das macht, das glaube ich nicht. Also dann hätte man auch gucken können, ob man einen Draxler oder sowas kauft. Bei Schalke hat man nicht gemacht, warum auch immer. Finde ich auch ein super Spieler und ähnliche Spielart wie Götze. Man hätte sich vorher mehr um Reus bemühen können, wo Borussia dann schon so die lange Nase gezeigt hat. Also wie gesagt, halte ich nicht viel von diesen Gerüchten und dass von wegen, dass das Gerücht aufkam, beziehungsweise dass das so kurz vor einem wichtigen Spiel in der Champions League bekannt gegeben wurde, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass das aus München kam. Also es gibt ja das einzigste irgendwie handfeste Gerücht ist ja von wegen, dass die Münchner Bild, also das Büro der Bild-Zeitung in München, die Lokalredaktion, Kontakt hatte zu einem Vertrauten, zu Hoeneß, und dass dann ein Hoeneß versucht hat, da irgendwie ein Ablenkungsmanöver zu starten. Nichts bewiesen, irgendwie Hörensagen, gibt es nichts Konkretes zu, keinerlei Auskünfte da dahingehend. Ja, man
Also man muss
kann
sagen, ich
sonst
meine,
mehr
das ist
kommen.
natürlich eine Verschwörungstheorie, aber es ist halt in der Vergangenheit schon öfter passiert, ne? Also vorm Champions League Halbfinale von Schalke kam die Sache mit Neuer, ne? Und davor irgendwie Werder 2007 Halbfinale gegen UEFA Cup gegen Espanyol kam die Sache mit Klose, ne? Da, ne? Wenn, ob das jetzt Bayern wirklich dahinter steckt oder nicht, es ist halt schon ein, zwei Mal vorgekommen, ne? Deshalb verstehe ich schon die Leute, die dann sagen, Moment mal, jetzt schon wieder, das ist ein bisschen seltsam, ne?
Ja, aber ich sehe da keinen Grund. Also mein bei Hoeneß wäre es ein privater Grund, dass der wirklich jetzt versucht hat oder versucht hätte abzulenken. Das würde mir noch einleuchten. Dass Bayern, die Mannschaft, der Verein das jetzt gemacht hätte, damit man Dortmund vor dem Spiel schwächt, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, weil das für mich keinen Sinn ergeben würde, wenn man Dortmund schwächt. Ich meine, man wollte in einem Halbfinale quasi Dortmund haben als einfachsten Gegner. Warum sollte man jetzt da Dortmund schwächen, damit Dortmund gegen Real verliert und dann man im Finale gegen einen, ich sag mal, schlimmeren Gegner, wenn man Real das jetzt so bezeichnen will, zu spielen hat. Also das macht für mich einfach da keinen Sinn. Also der Hintergrund. Wie gesagt, wenn, dann wäre es wirklich Hoeneß gewesen. Und Hoeneß ist halt so ein eigenes Thema. Und ich glaube nicht, dass Hoeneß das jetzt gemacht hatte oder ja, gemacht hat. Ob das natürlich jetzt aus anderen Kreisen des Vereins auf eigene Tour gemacht worden ist, ich meine, das ist jetzt kein kleiner Verein, da gibt es so viele Informanten und so viele Leute, die in irgendeiner Art mit drin stecken, dass sowas durchsickern kann. Die Münchner Presse ist jetzt auch nicht irgendwie die, die man am leichtesten loswerden kann. Ja, ich meine, man wird es wahrscheinlich nie erfahren und das ist auch okay so. Und Verschwörungstheorien gibt es immer. Ich kann nur sagen, für mich, ich glaube es nicht, dass es aus Dortmund kam. Rummenigge hat auch ganz klar gesagt, es kam nicht vom Verein. Also, was will man jetzt da noch drüber spekulieren?
Richtig. Also hundertprozentig verifizieren kann man es wohl nicht. Ja, ich habe noch ein paar andere Sachen auf meiner Liste. Champions League Halbfinals. Warum rockt die Bundesliga international so krass? Beziehungsweise in der Champions League jetzt, im letzten
Ja,
Halbfinale.
ich meine, gute Mannschaften gegen andere gute Mannschaften, wo eine Mannschaft einfach besser war. Also bei Barca oder Barcelona gegen München, beziehungsweise München gegen Barcelona jetzt daheim, war einfach so, dass Messi einfach kompletten Ausfall hatte, wie ich fand. Und dann kam auch tatsächlich ein bisschen Dusel dazu, also von wegen zwei Tore, die es eigentlich keine Tore waren. Auf der anderen Seite gab es halt auch Elfmeter, die nicht gepfiffen wurde. Es gab entsprechende Foulspiele, die nicht gepfiffen wurden. Vielleicht eine rote Karte oder eine gelb-rote Karte, die mal fällig gewesen wäre noch in der zweiten Halbzeit. Also das war auch keine Schiedsrichterglanzleistung. Dennoch finde ich, hat Bayern überlegen gespielt, haben verdient gewonnen, gerade eben weil auch die Barca-Spieler nicht das erreicht haben, was sie normal erreichen können, wie ich finde. Fand ich jetzt ganz okay. Bei Dortmund gegen Real Madrid fand ich es tatsächlich sogar noch eine Spur besser, weil Real, finde ich, schon das gespielt hat, was man von der Real so erwarten kann und dennoch einfach Borussia besser war. Also da muss ich sogar ein
Beide
paar
Spiele
Lob.
auch in der Höhe verdient?
Absolut, ja. Finde ich, also wie gesagt, beim Bayern-Spiel kann man Abstriche machen und kann sagen, eigentlich von den Möglichkeiten, die regulären Dinger, die gezählt wurden, ist es eigentlich zu hoch. Über das ganze Spiel gesehen war einfach Bayern viel hinter und da kann man dann schon sagen, von der Spielweise, so vom Gefühl her, absolut verdient, ja.
Ja, sehe ich genauso, ehrlich gesagt. Also ich finde sogar, dass beide hätten noch höher gewinnen können. Ja, der Mourinho
Ja.
hat es hier nach dem Spiel hingestellt, gesagt, okay, Dortmund war besser, aber in der Höhe war das ein bisschen zu hoch. Finde ich nicht, ehrlich gesagt. Ich
Nee,
finde,
war absolut okay.
dass Real
Ja.
Glück hatte, dass sie das eine Tor noch geschenkt gekriegt haben,
Und wie
ehrlich
gesagt,
gesagt.
Real, muss ich sogar sagen, hat das abgerufen, was Real, denke ich, so abrufen kann irgendwie. Man hat sie einfach auseinandergenommen, man hat einfach die richtige Taktik dagegen gestellt, man hat einfach besser den Fußball dagegen gestellt. Bei Bayern, Barcelona einfach, die waren sind ein bisschen abgefallen in ihrer Leistung auch. Und Bayern hat das abgerufen und mehr, das war ja halt, was wir schon jetzt die letzten Wochen irgendwie sehen.
Ja, mit anderthalb Beinen im Finale beide. Und ich habe, ja.
Ja, vor allen Dingen, weil ich halt Ich traue den beiden Mannschaften Barcelona und Real Madrid zu, schon 4 Tore zu schießen, beziehungsweise 5. Allerdings traue ich ihnen nicht zu, gegen diese beiden Mannschaften Dortmund und Bayern zu 0 zu spielen. Und ja, das wird ihnen das Kreuz brechen. Also es kann schon sein, dass da Barcelona irgendwie 3-1 oder so gewinnt oder 4-1 gewinnt, aber es wird ihnen halt irgendwie nicht, oder 4-2 gewinnt, aber es wird ihnen halt nicht weiterhelfen in dem Moment. Von daher, ja. 1,5 Beine definitiv im Finale und dann weiß ich nicht, in England 2 deutsche Mannschaften, gerade Dortmund und Bayern, das wird richtig heftig. Also egal wie das dann ausgeht, das wird richtig brutal heftig werden. Dann bin ich, wie ich es vorhin gesagt habe, auch für die Bayern und wäre wirklich angepisst, wenn Dortmund gewinnen würde.
Ja, es wäre halt für Bayern echt bitter, ne? Das dritte Finale. Ja.
Ja,
also ich freue mich auch drauf. Irgendwie, ich musste sehr lachen, als ich einen Twitter-Tweet von Gary Lineker gelesen habe, dem ehemaligen Nationalspieler, der schon mal gesagt hat, irgendwie Fußball ist ein Spiel, wo 22 Leute gegen den Ball treten und am Ende gewinnt immer Deutschland. Und der schrieb halt, ja, irgendwie Champions-League-Finale irgendwie.
Im Wembley.
Ja, genau, 22 Leute treten gegen den Ball und garantiert wird am Ende Deutschland gewinnen. Ja, und so ist
aber,
es halt, ne?
Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das Finale. Erstmal auch die ganze Vorstimmung und so weiter. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich nach London gehe und mir das dort irgendwo in einem Pub angucke. Also ich werde nicht mehr eine Karte kaufen können oder wollen oder tun. Aber mal schnell nach London zu chatten oder nach Edinburgh bei meinem Bruder, der wohnt in Schottland.
Du hast Verwandte da, ja, das ist natürlich genau, geil. Ja.
Wäre nicht verkehrt, weil das finde ich wiederum geil in England. Ich lese teilweise nach solchen Spielen, lese ich zu gern auch die englische Presse mal, also The Sun oder The Mirror oder sonstige Dinger, mhm, die haben ja auch große Sportteile immer und lese mir dort auch wiederum gern mal die Kommentare durch und das muss ich halt immer sagen, die englischen Fans sind halt super fair allermeistens, also gibt eigentlich wirklich nur wenig Ausreißer und die anerkennen dann auch, wenn jemand besser spielt und die haben schon eine richtig derbe hohe Meinung gegenüber der Bundesliga und jetzt auch diesen beiden deutschen Vereinen. Das war damals so, als Chelsea gegen Bayern irgendwie gewonnen hat, das Finale, das war, wenn jetzt auch keine englische Beteiligung dabei ist, immer so. Also da freue ich mich richtig, weil englische Fans, vor denen habe ich eine riesen Hochachtung und mit denen macht es bestimmt auch super viel Spaß, irgendwie zu feiern.
Wir dürfen gespannt sein. Ja, in einem Spiel kann alles passieren. Natürlich ist Bayern Favorit, meiner Ansicht nach, aber ja. Ist natürlich auch die Frage.
Ja, aber Dortmund, ne, wenn jetzt doch kurz... auch, oder?
Also, bitte?
Aber Dortmund doch auch. Meinst du, Dortmund gibt es noch aus der Hand?
Ach nee, ich meine jetzt fürs Finale. Ich bin schon mal im Finale.
So, okay.
Ich bin schon mal im Finale. Ich glaube nicht, dass es, ich sehe es genauso wie du, Dortmund und Bayern werden auswärts ein Tor machen und dann ist das eigentlich gelaufen. Aber beim Finale ist es halt meiner Ansicht nach, ja, ist ein Spiel. Favorit Bayern vielleicht 60-40 oder keine Ahnung, 55-45. Die Frage ist natürlich nur, die ich mir stelle, ist irgendwie, schon mal vor, Elfmeterschießen. Götze läuft an, ne? Oder Lewandowski, wer weiß, ob bis da nicht schon der Wechsel announced wird. Eigentlich hat er bei Bayern auch unterschrieben. Da weiß ich nicht, ob ich als Kloppo-Stelle Götze schießen lassen würde. Oder sind die Leute so abgezockt und so professionell, dass sie das ausblenden können? Was meinst du?
Ich glaube nicht, dass sie schießen würden, dass die dafür eingeteilt werden würden, weil ich dann wirklich nicht glaube, dass diese Drucksituation, ich meine, wie gesagt, ich muss immer noch vorstellen, Götze ist 20 Jahre alt, der darf seit 2 Jahren gerade erstmal Auto fahren, irgendwie, dass die schon so abgezockt sind, kann ich mir nicht vorstellen oder so, da muss dann schon irgendwie ein Großkreuz und so hin, die da einfach so kaltschnäuzig sind, so habe ich ihn halt einfach die Eindrücke, notfalls einen Weidenfeller schießen lassen oder so.
Ja.
Ja, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt daran festmachen, dass Götze hier wechselt oder sowas, sondern einfach, weil ich denn die ganz jungen Spieler da einfach, wenn sie sich nicht absolut selbstbewusst sicher sind, in so einem Stadion dann auch irgendwie sich hinzustellen, würde ich das nicht machen.
Nee. Gute Frage nochmal zum Schluss zum Thema Champions League. Viele schrieben irgendwie, gerade die internationale Presse, die ich ja auf meinem Blog auch zitiert habe, nach dem Bayern-Spiel zumindest, schrieben irgendwas von einer Wachablösung der Bundesliga. Würdest du es auch sehen? Haben wir jetzt mit diesen Mannschaften in Europa über Jahre irgendwie eine Dominanz oder sagst du, das Fußballgeschäft ist so schnelllebig, das kann sich auch nächstes Jahr schon wieder ändern?
Ich glaube noch nicht, dass es eine Wachablösung ist, einfach aus dem Grund, was wir vorhin schon angesprochen haben, wenn man mal guckt, was da so in der zweiten Reihe dann quasi stehen, damit meine ich jetzt in der zweiten Reihe hinter Dortmund und Bayern zumindest aktuell, was in der Europa League abgegangen ist, da haben wir uns nicht mehr irgendwie rumbekleckert, daher kann ich da sagen, Europa ist als dominierende Mannschaften sind wir da noch nicht irgendwie vertreten, mit Ausnahme eben, wie gesagt, der aktuellen beiden besten Deutschen, die definitiv oben mitspielen werden und können und wahrscheinlich auch auf mittelfristig und langfristig sehr gute Möglichkeiten dazu haben. bei die spanischen Mannschaften glaube ich dennoch, die haben einfach so viel Geld, beziehungsweise eigentlich haben sie ja kein Geld, wenn man den Schuld mal anguckt, aber die zaubern halt irgendwo ihr Geld her und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, dass die dennoch weiterhin immer oben mitspielen werden. Die italienischen Mannschaften sind abgefallen, englische Mannschaften muss man auch gucken, da kommt es halt immer drauf an, welcher Russe oder welcher Scheich gerade da ist und Geld locker macht. Ansonsten muss ich sagen, fand ich schon die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt, dass die Bundesliga eine der attraktivsten deutschen, europäischen Ligen darstellt, was einfach so nicht so ankam bis jetzt im Ausland. Aber wenn man mal schaut, Frankreich oder was, deren Liga ist ja auch irgendwo ganz tief unten versunken, auch wenn da jetzt hat Paris Saint-Germain oder was mit ausländischem Geld
auch wieder
versucht, was zu reißen. Ja, genau. Und dennoch sind wir dennoch die absolut attraktivste Liga. Ich meine, England hat zwar immer noch jedes eben durch das ausländische Geld 3, 4 Mannschaften, 5 Mannschaften, die sich gegeneinander boxen, wo die Fußballspiele auch total interessant sind. Wie lange das noch gut gehen kann und gerade wenn das Financial Fair Play mal eingeführt wird.
Ja, wurde ja auch mal Zeit. Ne? Also Getafe als erste Mannschaft international gesperrt, ne, auf Jahre.
Ja, aber Getafe ist halt noch kein Manchester City irgendwie. Ne? Und ob sie sich das dann tatsächlich immer noch leisten und welche Auswirkungen das dann hat, da traue ich Platini noch nicht den großen Wurf zu. Aber es ist auf jeden Fall, wenn sie es durchziehen, absolut verdient. Und dann haben die allermeisten deutschen Mannschaften bis hin zu Hannover 96 und so weiter tatsächlich gute Chancen, ein bisschen mehr noch mitzureden. Also von daher.
Ja, wir dürfen gespannt sein. Guter Beitrag, wie ich fand, oder guter Kommentar. Muss man mal schauen, ob auch die zweite Reihe. Aber die Frage ist, ist die zweite Reihe überhaupt interessant? Ne? Weil, ich meine, die zweite Reihe in Spanien ist ja jetzt auch nicht so geil. Und trotzdem ist es eine der vielleicht Nummer 1 oder Nummer 2 der Welt oder in Europa, weil nur Madrid und Barca irgendwie zählen und sich, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, für die Europa League eigentlich überhaupt niemand interessiert.
Aber ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also ich kann mir jetzt nur vorstellen, wenn eben Nürnberg oder was Europa League spielen würde, was sie ja leider nicht tun, verstehe ich nicht, warum dann in so gewissen Stadien teilweise dann 3.000-4.000 Zuschauer sitzen. Da ist doch hier beim Bezirksspiel irgendwie Klassiker teilweise mehr los in Deutschland. Aber das ist dann doch eigentlich nicht das Problem von uns, sondern da sollten sich die anderen Länder mal überlegen, was da Sache ist. Es gab auf, weil ich eben teilweise englische Presse oder so lese, gab es ja einen sehr guten Artikel mal beim Mirror, wo mal beleuchtet wurde, warum, also gerade Vergleich zwischen Premier League und Bundesliga, wo dann einfach mal auch die Preise, die Ticketpreise verglichen wurden. Da die Arbeit zwischen den Vereinen und den Fanbasen, die Stadionausstattung, wie neu die Stadien sind, wie attraktiv die Stadien sind. Und da haben die Engländer echt schon ein bisschen Panik vor der deutschen Übermacht und sind da richtig neidisch dahingehend. Also das ist schon krass.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, um auf die Euroleague zurückzukommen, also als Werder da gespielt habe ich das auch immer geguckt, aber bei jeder anderen Mannschaft interessiert es mich halt auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Während Champions League gucke ich halt immer, ne? Das ist halt schon ein gewaltiger Unterschied, ne?
Ja, aber wie gesagt, das sind halt, warum sind in den anderen Ligen teilweise so ab den dritten Plätzen, vierten Plätzen die ganzen Mannschaften einfach zu uninteressant? Einfach, auch da ist wiederum dieses Gefälle extrem und da stimmt es schon, dass mir dann wenn dann nicht ein, zwei bekannte Namen in den Mannschaften sind oder so, ich auch sage, naja, muss ich mir das
muss
jetzt
ich mir nicht antun. Muss
ich, ja. Genau.
Ja. Ich habe noch zwei Sachen auf meiner schlauen Liste, lieber Edo. Wir haben schon jetzt fast eine Stunde verquatscht. Ist ja auch interessant. Und zwar, womit fange ich am besten an? Reden wir über Pep Guardiola irgendwie. Meinst du, und ich habe es hier ganz überspitzt wieder formuliert, meinst du, dass die Bayern in der aktuellen Verfassung potenzieller Triple-Gewinner Pep Guardiola überhaupt brauchen?
Also erst um Pep Guardiola mal abzuhacken. Pep Guardiola hat für mich jetzt außer in Barcelona noch nichts gerissen. Also ich bin bei dem Mann sehr vorsichtig, weil ich einfach sage, bei Barcelona hast du halt auch entsprechende Spieler gehabt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wirklich Pep Guardiola speziell für diesen Erfolg in Barcelona zuständig ist oder ob da nicht einfach auch die richtigen Spieler zum richtigen Zeitpunkt waren. Natürlich hat er das System Tiki-Taka implementiert. Allerdings muss man sagen, die haben jetzt mit Tiki-Taka gegen uns der Bayern auf ihre Art, wie sie spielen, nicht unbedingt super ausgesehen. Weiß ich
ja,
nicht.
Ja, aber muss dazu sagen auch, dass das Barca ein bisschen satt ist. Ne? In den letzten Jahren haben die schon alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ne? Und jetzt die Frage, ob sie satt sind und deshalb momentan so ein bisschen absacken oder ob es daran liegt, dass Guardiola nicht mehr da ist. Ne? Das kann man natürlich nicht schwer beantworten. Ne?
Ja, also bei Guardiola, ich finde, es ist richtig, dass er kommt, weil da gibt es andere, bessere, schlauere Leute, die das beurteilen können, ob er wirklich ein sehr guter Trainer ist oder nicht. Ich hätte eigentlich gesagt, für mich hat er bis jetzt noch zu wenig, in Anführungszeichen, gezeigt. Die Hausnummer Barcelona ist natürlich riesig, auf seiner Visitenkarte stehen hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn das Ganze jetzt timingmäßig irgendwie anders gelaufen wäre. Von wegen, man hätte jetzt noch Jupp Heynckes, der anscheinend noch ein bisschen Bock hat, noch mindestens ein Jahr weiterzumachen, vielleicht zwei. Hätte ich ganz super gerne Heynckes behalten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, mittelfristig und langfristig war nun mal eben jetzt der Zeitpunkt gekommen, um Entscheidungen zu treffen. Und man weiß eben nicht, ob man dann, wenn Heynckes irgendwie die ersten Zipperlein bekommt und vielleicht auch ein bisschen kürzer treten will und jederzeit sagen kann, Ende der Saison ist Schluss, ob welchen Trainer man dann bekommen hat. Und dann wäre wahrscheinlich Guardiola noch 4, 5, 6 Jahre irgendwo anders gebunden gewesen. Und ob er dann wiederum Bock gehabt hätte, zu den Bayern zu kommen, ist wieder eine andere Frage. Es war jetzt nun mal so, dass jetzt Pep Guardiola verfügbar war. Es war jetzt abzusehen, dass Jupp Heynckes nicht mehr für die nächsten 3, 4, 5 Jahre zur Verfügung steht, sondern wenn, dann vielleicht noch für 1 oder 2 Jahre. Und daher finde ich es absolut richtig, dass man gesagt hat, okay, wir holen jetzt Pep Guardiola, einfach um mittel- und langfristig denken zu können. Die momentanen Erfolge von Jupp Heynckes, ja, die stehen für sich. Und da muss ich auch sagen, weiß ich gar nicht, wie Pep Guardiola, der wird halt relativ einen schweren Stand haben, weil mehr als das Triple gewinnen, wenn es denn so kommt, es kann ja auch immer nur noch, Meisterschaft haben sie schon, aber sie können sowohl das Pokalfinale gegen Stuttgart verlieren, sie können sowohl auch das Champions League-Finale verlieren, aber dennoch, die Chancen, dass sie das Triple holen, stehen recht gut und was, und dann hat halt Guardiola einen richtig schweren Stand, weil man holt sich ja eigentlich einen Trainer, um besser zu werden. Wenn man aber das Triple geholt hat, kann man nicht besser werden. Und das ist halt schon eine Hausnummer. Ja,
also der Zeitpunkt ist natürlich wirklich eine Katastrophe für Guardiola, weil er natürlich auch, wie du schon sagst, an den Erfolgen gemessen wird von Heynckes. Und ich kann mir nicht vorstellen, und das sieht man ja auch an der Verpflichtung von Götze, dass er das Spielsystem von Heynckes oder das, was die beiden letzten Jahre gespielt haben, übernehmen wird. Der wird halt schon versuchen, sein Kurzpassspiel da zu implementieren. Und das ist halt die Frage, ob dann heißt es wieder, so wie damals bei Klinsmann, ja, aber das braucht ein bisschen Zeit und denkt doch mal längerfristig, aber genau. München längerfristig, es geht halt einfach nicht. Ne? Von daher könnte das auch gewaltig in die Hose gehen, die Sache, oder?
Ja, es geht schon in München längerfristig, allerdings nicht, was Erfolge und so angeht. Erfolge müssen da sein und dafür gibt es ja auch die Basis, dafür gibt es die Spieler, die man gekauft hat. Und alle Spieler, die jetzt da sind, ich meine, Temoschuk wird gehen oder ist schon gegangen, ich kann es gar nicht sagen, hat er jetzt schon irgendwo anders einen Vertrag, auf jeden Fall wird er höchstwahrscheinlich gehen. Selbst bei Gomez weiß man ja noch nicht wirklich, ob der wirklich geht, da gibt es noch keine Aussage von ihm, da gibt es eine Aussage vom Verein oder von irgendjemand, also wer da alles geht und wer alles kommt, weiß man nicht. Ich weiß auch noch nicht mal, ob wirklich Götze der Wunschspieler war, den Pep Guardiola unbedingt will. Wenn ich so Sommer reden höre, ist ja eher Sommer derjenige, der da absolut hin und weg von dem Jungen ist, von Götze. Es ist einfach schwer. Ich finde es wieder allerdings auf der anderen Seite, gerade dass man nichts hört vom Pep Guardiola, finde ich sehr bewundernswert. Da gab es ja wirklich überhaupt keinen Kommentar zu irgendeinem Ergebnis oder was von ihm. Das finde ich wiederum
so
nicht schlecht an Pep Guardiola. Ne? Ja, ja, genau. Also, da muss ich sagen, das ist wiederum der richtige Mann. Das ist keiner, der irgendwie da mit falschen Karten oder so spielt. Daher freue ich mich dann schon auf ihn. Und ja, es gibt genug Leute, die sagen, er ist der beste Trainer irgendwie. Also wird das anscheinend auch so sein. Gucken wir mal, wie das läuft.
Ich bin gespannt. Und ja, never change a winning team. Das ist der Spruch irgendwie. Und das ja, muss er halt in München machen. Ich glaube schon, dass die Gerüchte da in eine richtige Richtung gehen, dass zum Beispiel ein Gomez da nicht reinpasst und dass ein Götze dafür geholt wird. Und ja, Bayern wird auch ein bisschen ausmisten. Die haben auch viele Leute, denke ich, so wie wir gerade schon gesagt haben, Temoschuk und ja, Van Beuten, weiß ich nicht. Der spielt ja eine überraschend gute Saison, ne?
Ja, also Van Beuten ist halt immer auch so ein Stehaufmännchen, ne? Also er lässt sich nicht unterkriegen, von dem hört man auch nie irgendwas Negatives, wo du dann schon mal bei Robben oder so raushörst, irgendwie, dass ihm was nicht passt, wenn er auf der Bank sitzen muss und das teilweise auch ein bisschen heftiger. Oder er lässt es dann durch andere vermitteln. Van Beuten ist da absoluter Spieler, aber ich finde momentan tatsächlich die ganze Mannschaft, ich wüsste jetzt keinen in der Mannschaft, wo ich sage, was für ein Stinkstiefel irgendwie, was für ein Idiot, warum ist der dabei? Jeder, ob das der zweite Torhüter ist, ob das Starke ist, ob das Timoschuk ist, den ich eigentlich auch als jetzt nicht den besten Spieler irgendwie auf seiner Position kenne, aber dennoch, der da immer für die Mannschaft arbeitet. Bei Gustavo habe ich mich auch ein bisschen erholt. Gustavo fand ich immer, habe ich nicht so richtig verstanden, warum sie den holen. Aber auch der stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Eine Ribéry, natürlich absoluter Fanliebling. Ich bin mir, bei dem kann ich mir sogar vorstellen, dass der tatsächlich auch seine Karriere bei Bayern beenden wird. Robben ist auch so ein bisschen wieder abgeflacht von wegen, naja, wenn Pep Guardiola kommt, wird er höchstwahrscheinlich gehen. Davon hört man auch nicht mehr viel.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, der passt in das System gar nicht rein.
Also wie gesagt, Pep Guardiola, welches System er spielen lassen will. Ich glaube einfach nicht, dass Pep Guardiola so eingeschossen ist, dass Pep Guardiola nur ein System spielen lassen kann. Und ich glaube schon, dass dieses Tiki-Taka, dass das nicht unbedingt immer in jeder Mannschaft, egal in welcher Liga und sonst wo, erfolgreich zu spielen ist. Wenn man sich auf sowas einspielen kann, muss man einfach flexibel sein. Und das flexibelste Spiel ist momentan das, was die Bayern für mich spielen, weil auch die können quasi Tiki-Taka, die können Kurzpassspiel, die können auf den Seiten mit Alaba, mit Ribéry, mit Shaqiri, wenn der irgendwie auf der Zehnerposition aufgestellt ist, mit Müller, da musst du doch mal gucken, wie da die Ballwechsel irgendwie funktionieren. Das ist halt Tiki-Taka in Perfektion quasi teilweise. Und gleichzeitig können sie aber auch den langen Ball nach vorne schlagen. Die können den weiten Abwurf vom Neuer hinten verwerten. Die können über die Außen irgendwie 100-Meter-Sprints anziehen, wenn es sein muss, oder 80-Meter-Sprints. Also ich finde, diese Abwechslung, die momentan Bayern spielen kann, ob durch die Mitte, ob über lange Bälle, ob über die Außenpositionen, ob sich vortribbeln, finde ich halt einfach genial. Und ich hoffe nicht, dass Pep Guardiola nur Tiki-Taka spielen lassen will, weil ich weiß nicht, ob das funktionieren wird.
Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Kommen wir zum Schluss noch zu einer wichtigen Frage, über die Fußball Deutschland diskutiert. Ich habe ja heute schon auf meinem Blog drüber geschrieben, dass mich diese Hetzjagd so ein bisschen ankotzt, die ganzen Moralapostel jetzt irgendwie über Herrn Hoeneß urteilen und so weiter. Ja, Steuerhinterziehung irgendwie, Selbstanzeige. Wie siehst du die ganze Affäre um den Uli?
Ja, ist auch immer so ein bisschen politisch, was da draus gemacht wurde, ne? Also generell gilt, nichts Genaues weiß man nicht. Das heißt, man weiß noch nicht, um welches Geld es sich handelt. Es soll ja wohl so sein, dass es versteuertes Geld ist, also wofür er schon mal Steuern bezahlt hat, wo das er in Deutschland verdient hat, für in Deutschland Steuern bezahlt hat, dann in die Schweiz gebracht hat und in der Schweiz diese Zinsen dann nicht mehr angegeben. Also er hat in der Schweiz von den Banken Zinsen bekommen und diese Zinsen hat er in Deutschland nicht angemeldet und auf diese Zinsen Steuern gezahlt. Widerspricht sich einmal dahingehend, dass von der Summe, die da so aufgerufen wird, von wegen der Haftbefehl hinter sich, er hat eine riesige Kaution hinterlegt oder eine Vorauszahlung quasi. Da weiß ich nicht, wie viel Geld er da in der Schweiz hat, damit da 5 Millionen an Steuernahmen auf die Zinsen irgendwie abfallen. Also es ist noch absolut undurchsichtig. Ich glaube auch, dass Hoeneß absolut der Kittel brennt und er sich am liebsten irgendwie vor 30 Kameras stellen möchte, um da ein paar Sachen klarzustellen, aber er einfach nicht darf, wegen dem schwebenden Verfahren. Solange möchte ich da jetzt noch gar nichts groß über seine Unschuld oder über seine Schuld sagen, außer ich finde es extrem schade, weil da ist ja was. Er hat ja Selbstanzeige gemacht. Er wurde ja nicht irgendwie erwischt und es ist fraglich, ob da überhaupt was ist, sondern es ist da was. Und was mich am meisten ankotzt ist, Uli Hoeneß war für mich immer einer derjenigen, der wirklich gesagt hat, was ihm auf dem Herzen lag und auch viele Missstände ansprach, auch eben gerade was international betrifft. Und dass das, egal wie das jetzt hat, was jetzt rauskommt, aber jetzt in Deutschland straffrei davonkommt oder sonst was, er kann diesen Moralapostel, den er meines Erachtens richtigerweise gespielt hat oder gemacht hat, den kann er einfach nicht mehr weitermachen, weil immer, egal was er sagen wird, wird immer im Hinterkopf ein grinsender Teufel irgendwie sitzen und sagen, naja, Uli, du brauchst von sowas, von Gerechtigkeit und von Fairness und so weiter eigentlich nicht reden. Das heißt, er hat quasi sein Lebenswerk so oder so zerstört. Ist meine Meinung, oder wie siehst du das?
Ja, also ich finde, natürlich als Werder-Fan nicht alles geil, was er gesagt hat. Ich finde, manchmal ist er auch übers Ziel hinausgeschossen, aber er war auf jeden Fall einer, der sich getraut hat, auch mal unbequeme Sachen auszusprechen. Und natürlich irgendwie aufgrund der ganzen Rivalität zwischen Werder und Bayern, die ja in den 80ern schon losging, irgendwie haben wir natürlich alle Bremer Uli Hoeneß gehasst. Ich aber, und das habe ich heute auf meinem Blog geschrieben, natürlich für seine Art irgendwie oder seine Arbeit bei Bayern München einfach den allergrößten Respekt irgendwie. Ich meine, ich denke, dass der große Erfolg von Bayern München in den letzten 20, 30 Jahren eng mit Uli Hoeneß verknüpft ist und mit dem, was er da geleistet hat. Und das kann ihm auch keiner absprechen, dass jetzt so viele Leute versuchen, diesen Menschen zu diskreditieren und auch seine Arbeit, ja. Irgendjemand schrieb gerade in die Comments, dass jetzt reden die sogar im Bundestag schon darüber und die ganze Boulevardpresse und die ganzen Moralapostel, die aus ihren Löchern gekrochen kommen und mit dem Finger auf ihn zeigen. Er hat natürlich Scheiße gebaut irgendwie, aber genau das, was Edu sagt, man weiß noch nichts Genaues irgendwie und ich denke, er wird auch angemessen bestraft werden für das, was er getan hat. Aber es kann nicht sein, dass jetzt alles schlecht geredet wird, was er in den letzten 20, 30 Jahren geleistet hat. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich richtig. Ne? Diese Rolle als, jetzt sagen wir es mal ganz überspitzt, Moralapostel.
Mana
oder auch ruhig Moralapostel so ein bisschen. Ich denke, ihm wird das scheißegal sein. Also es war ihm ja immer scheißegal. Ich denke, er wird auch weiter, also ich bin mir relativ sicher, wenn da ein bisschen das Gras über die Sache gewachsen ist, wird er es auf jeden Fall machen. Einfach weil es ihm als Person, glaube ich, scheißegal ist, was die Leute darüber denken. Es war es ja immer. Wie gesagt, deshalb habe ich ihn auch respektiert, weil er auch wirklich mal unbequeme Sachen ausgesprochen hat. Von daher wird es ihm, glaube ich, auch egal sein, ob die Leute sagen, ja, aber du bist doch selber, hast doch selber Steuer hinterzogen. Ja, ich glaube, Uli Hoeneß ist auch viel zu sehr Fußballfan und liebt das viel zu sehr, als dass er da seinen Mund halten könnte, glaube ich. Ich hoffe, dass die Sache vernünftig ausgeht und ich denke auch, viele labern jetzt schon von Rücktritt und das Gesülze irgendwie, ja, er müsste ja Wolf und bla und müsste jetzt unbedingt zurücktreten. Ich glaube nicht, dass er das macht und ich finde, persönlich,
es wird sehr viel hochstilisiert.
Zwei Paar Schuhe, ne? Irgendjemand schrieb heute in die Comments, zwei Paar Schuhe. Einmal der Funktionär Uli Hoeneß, der irgendwie bei Bayern München aktiv ist, und einmal der Privatmensch Uli Hoeneß, der Steuern hinterzogen hat. Das muss man ganz klar trennen. Das sehe ich halt ganz genauso.
Ja, also ich kann halt nur hoffen, dass es auf jeden Fall seine Privatangelegenheit bleibt irgendwie, dass Bayern München da nicht plötzlich irgendwie mit reingerät. Ich meine, er war nicht nur kurze Zeit für die Finanzen bei Bayern München irgendwie verantwortlich. Da sitzen ja genug Journalistenteams dahinter und überprüfen jetzt, was er denn so finanziell alles gedreht und gedeichselt hat, während er irgendwie in München da zuständig für war im Verein. Ich hoffe und denke, dass da auch nichts bei rumkommen wird. Allerdings, wenn doch, dann haben wir in diesem Problem. Und ich glaube nicht, dass wirklich Uli Hoeneß noch die Rolle spielen wird, auch in der Öffentlichkeit, wenn er irgendwas sagt oder mahnt, dass es einfach wesentlich weniger wird. Weil Uli Hoeneß ist eigentlich keiner, an dem sowas spurlos vorbeigeht, à la, ja, ich sag mal, Felix Magath oder was, der da wesentlich, also ist mein Eindruck von ihm zumindest wesentlich eine differenzierte Meinung dazu hat und sagt, wenn ihr mich nicht mögt, habt ihr halt ein Problem. Also ich meine, seine Auftritte, wenn jemand gegen ihn was gesagt hat, dass Uli Hoeneß sich verteidigt und so weiter, sind ja auch legendär. Sowas geht an Uli Hoeneß nicht spurlos vorbei und das nimmt er sich schon zu Herzen irgendwie. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich sehe jetzt noch nicht einmal so, dass Uli Hoeneß seine letztjährige Arbeit oder die Arbeit seiner letzten Jahrzehnte irgendwie schlecht geredet wird. Ich sehe einfach wirklich das Problem in der Zukunft, wo ich einfach glaube, dass er nicht mehr so die Argumente vorbringen kann, die dann noch wirklich ernst genommen werden würden, wie er es halt in der Vergangenheit getan hat.
Ja. Ja gut, dann können wir das so abschließen. Ich sehe gerade die Ausstellung von Werder für heute und ja. Ich lese so Groß, ich lese Yildirim, ich lese Bargfrede.
Ja, aber eins Wichtiges, ich meine, jetzt stehen ja quasi die Aufsteiger der zweiten Liga irgendwie großartig fest. Die Absteiger sind auch ziemlich, wie sind da deine Meinung? Ich meine, Fürth wird absteigen. Schade, großer Name oder ehemalig großer Name, aber verdient abgestiegen, muss ich auch als Franke so sagen. Und als Clubfan sowieso, die können dadurch bis in die vierte Liga zurück. Sollen sie sich mal neu sammeln da unten? Wie siehst du Hoffenheim und so? Klicken die es noch?
Ja, ich muss sagen, ich fand Hoffenheim nicht so unsympathisch wie viele andere über Jahre irgendwie, ne? Hier Hopp und was weiß ich was. Aber ich muss sagen, sie haben für mich natürlich, was sie mit Tim Wiese in dieser Saison gemacht haben, ist meiner Meinung nach ein absoluter Skandal. Und ich meine, der Typ ist halt ein Laberkopf und für viele auch
unsympathisch. Aber das wusste man doch. Ich meine, das hat man auf dem Feld gesehen, das hat man in seinen Interviews gesehen, man wusste, wen man sich da holt.
Wie man diesen, und ich meine, der hat halt so lange bei Werder gespielt und von daher, anfangs habe ich natürlich auch drüber gelacht, über seine Aussagen und habe mich auch gefreut, dass sie verloren haben, ne? Eben, ne, Werder und so weiter, aber irgendwann schrieb ich auch auf Twitter, wurde ja auch damals bei der Sportschau sogar mein Tweet veröffentlicht, irgendwann ist so diese Schadenfreude gewichen und irgendwann hat man gedacht, ey, was machen die mit unserem Tim Wiese da?
Vor allen Dingen mit unserem super Torwart Tim Wiese.
Ja, ich meine, der ist ja absolut die Nummer 2 in Deutschland, wie die diesen Torwart oder diesen Menschen auch demontiert haben. Von daher wünsche ich Hoffenheim sowas von, das momentan das Allerschlechteste und ich hoffe, dass die einfach absteigen.
Gut, dann bleibt Augsburg irgendwie im Relegationsspiel vorne. Das ist auch nicht verkehrt. Ja, so, damit kann ich leben.
Ja gut, aber das ist noch nicht gelaufen, denke ich. Also Dortmund, Düsseldorf, Werder oder Augsburg, einer von den dreien wird es werden. Und ich könnte auch als Werder-Fan nicht sagen, ich glaube nicht, dass das Werder wird. Irgendwie Augsburg macht von den dreien in der Rückrunde den besten Eindruck.
Gegen wen spielt ihr denn noch eigentlich? Ihr spielt jetzt gegen Leverkusen und?
Dann haben wir Hoffenheim zu Hause. Das ist so die Hoffnung, an die sie alle klammern. Ja. Aber wir haben auch gegen Fürth nur 2-2 zu Hause gespielt. Das ist kein sicherer Sieg. Und Augsburg, wenn die heute gegen Stuttgart gewinnen, was auch nicht unmöglich ist, dann brennt richtig die Hütte, weil wir, bin ich relativ sicher, in Leverkusen nichts holen werden. Also das ist noch nicht gegessen, wer das Relegationsspiel machen muss. Und dann das Relegationsspiel gegen Lautern, jetzt mal Worst Case für Werder irgendwie, Relegationsspiel gegen Lautern, mit der negativen Spirale und diesem Momentum, was natürlich bei einem Aufsteiger, der eine gute Saison gespielt hat, immer, oder ne, beim Zweitligisten, der eine gute Saison gespielt hat, immer besser ist, als bei einer Mannschaft, die dann irgendwie jetzt Drittletzter wird. Von daher ist das noch ein heißer Tanz. Ein ganz heißer
vor allem,
Tanz
wird das. Ne, Kaiserslautern oder Köln. Köln ist da ja auch noch mit dabei. Also
ja.
Jetzt, naja, Hertha steigt auf, Braunschweig steigt jetzt auf, ist feste.
Für Braunschweig freue ich mich auch.
Mit Braunschweig kann ich irgendwie nichts anfangen. Ich habe an die keinerlei Erinnerung. Also ich kenne natürlich den Namen und so ein bisschen die Geschichte, aber ich habe irgendwie keinen Bezug zu Braunschweig. Also weiß ich nicht. Da hätte ich jetzt doch eher ein FCK oder also Köln, ja,
also
oder
auf die FCK Rechnung hat sie keiner. Keiner hat sie auf der Rechnung, würde ich sagen. Aber ist schön, ne? Wieder gerade als Niedersachse ja was jetzt irgendwie. Die Duelle Braunschweig gegen Hannover, die Fans hassen sich ja wie die Pest. Das könnte sehr lustig werden.
Das ist sowas habe ich zum Beispiel überhaupt keine Ahnung, wie da so die Rivalitäten da oben sind.
Aber das ist ein richtiger Fan-Hass. Also das könnte lustig werden, die Niedersachsen gegeneinander. Ja, und als Hauptstadt-Club muss natürlich eigentlich in der Bundesliga sein. Hertha ist jetzt auch so die graue Maus. Aber ist halt immer in Berlin, von daher, warum nicht? Ja, und Lautern, ich fand Lautern schon immer sympathisch, aber ich würde es auch Köln gönnen. Das sind zwei Sympathieclubs irgendwie. Aber Köln war jetzt so oft in der Bundesliga, hat es verkackt. Ich würde, muss ich ehrlich sagen, Lautern mehr gönnen. Bin ich ganz ehrlich, ich mag die Felsen.
Ja, Betzenberg
ist ja, die immer haben immer irgendwie was los. Noch, ja, von daher, das ist auf jeden Fall drei Clubs, mit denen ich ganz gut leben kann. Und wie gesagt, Fürth fand ich jetzt nicht so unsympathisch, gerade mit Asamoah und so. Aber die sind nun leider abgeschlagen. Hoffenheim auf jeden Fall bitte runter. Je weiter runter, desto besser. Und Augsburg hat es eigentlich nach der guten Rückrunde eigentlich nicht verdient, abzusteigen, muss man so sagen. Also, aber ich natürlich, wär mir natürlich am liebsten, wenn die Drittletzter werden, ist ja klar. Ne?
Naja,
und aus der Sicht natürlich nächste Saison ein kompletter Neuanfang. Ob mit neuem Trainer ist natürlich die Frage.
Glaubst du, dass das so weit kommt? Ich glaube es nicht. Die Chance haben sie jetzt schon so ein paar Mal vertan. Sie haben immer versucht, irgendwie den größten Teil der Mannschaft zu halten und dann mit 1, 2, 3 Einkäufen irgendwie das rumzureißen. Und
ja, aber letzte Saison haben sie schon viele neue gekauft. Wir haben schon was Neues versucht. Ich glaube, dadurch, dass da jetzt so viel Druck von außen kommt, glaube ich nicht, dass Schaf. Ich glaube, dass Schaf spätestens nach der Saison leider ersetzt wird. Und was für eine gute Arbeit der gemacht hat und was für ein guter Trainer das war, das werden die Leute erst irgendwie ein paar Jahre später realisieren. Ich glaube, dass es mit Werder, mit einem neuen Trainer nicht aufwärts gehen wird. Aber
ihr müsst einfach zu neuen Mitteln greifen. Gestern wurde doch der offizielle Nachfolger der Vuvuzela irgendwie vorgestellt. Da kauft ihr einfach ein paar Kisten von diesen Caxirolas.
Ja.
Und dann Stimmung im Stadion, dann läuft alles von selbst. Das ist doch logisch.
2004 hat Pascal Borel, das weiß ich noch, das war damals Ersatztorwart von Werder. Irgendwie, mit dem war ich zu dieser Zeit gut befreundet. Mit dem habe ich zusammen Werder Amateure gespielt. Der ist dann hochgegangen und ich meine Karriere beendet.
Du hast eine erfolgreiche Karriere als Werder.
Der sagte 2004 damals zu mir, Stevie, die Leute werden erst irgendwie in 10 Jahren begreifen, was das für eine unglaubliche Saison war und was wir hier geleistet haben, weil das wird Werder nie wieder schaffen, das Double zu holen. Ja, und er hat recht gehabt irgendwie. Tja.
Ja, naja, mal schauen. Also, wie gesagt, ich würde es euch auch gönnen, wieder oben mitzuspielen, weil ich fand die Duelle Bayern-Werder einfach immer göttlich. Also, da waren ja eigentlich alles richtig gute
auf
Spiele.
Augenhöhe,
also auf Augenhöhe natürlich. Also, die letzten Male, wo es dann immer eine Packung gab, war nicht so toll. Aber davor, ich meine, da waren wir ja auch schon hier irgendwie in WoW-Szenen und so weiter zusammen. Das war schon immer großes Kino.
Ja, mir fehlt das auch. Aber ohne Arme keine Kekse. In Bremen weiß man nicht, wie du schon gesagt hast, weiß auch kein Fan, wo das ganze Geld geblieben ist, ne? 80 Millionen ins Stadion gesteckt und Werder sagt, ja, da ist es. Schön, dass wir jetzt ein schöneres Stadion haben und wahrscheinlich zweite Liga spielen, wenn es so weitergeht. Naja gut, Edu, es war sehr, sehr lustig mit dir. Wir haben jetzt eine Stunde verquatscht. Ich denke, das war für viele Fußballfans interessant und ich bin mir auch sicher, dass viele zu vielen Themen eine andere Meinung haben werden.
Das ist auch absolut okay. Ihr könnt flamen, ihr könnt motzen, wie auch immer. Das interessiert mich sowieso nicht. Ja. Nein, aber das interessiert mich schon, aber ich lese jetzt keine großen Kommentare, also bitte keine Fragen oder sowas stellen oder Antworten erwarten, weil das tue ich mir meistens nicht an.
Ja, ist auch ganz gut so, denke ich. Ja, ihr Lieben, das war der Svenio Fußball Stammtisch in der dritten Ausgabe und mal gucken. Ich wollte es eigentlich immer wieder, jetzt wieder regelmäßiger machen. Ich bin natürlich auch lange ausgefallen, deshalb war da jetzt eine relativ lange Lücke dazwischen.
Ist ein guter Zeitpunkt jetzt, wo die Saison quasi...
Ja, ne? Aber vielleicht kann man vielleicht nochmal irgendwas machen danach, dann mit einem Fazit oder so. Ja, also demnächst vielleicht wieder, dann wieder mit einem anderen Gast. Wir haben jetzt schon viele Fußballfans dabei gehabt. Mal schauen, wen ich mir als nächstes greife. Auf jeden Fall war es super mit dir, Edo. Ich danke dir vielmals. Jo. Ich wünsche dir und deinem FC Bayern viel Glück für die kommenden Aufgaben. Und muss aber ehrlich sagen, dass ich im Champions League-Finale für Dortmund bin.
Nee, oder?
Doch, auf jeden Fall.
Oh, Skandal. Ich versteh nicht mal warum. So eine sympathische Mannschaft momentan.
Ja, aber Dortmund ist einfach sympathischer, weil die einfach immer diesen Underdog-Dings haben. Ich finde Dortmund einfach nach Werder die sympathischste Mannschaft in der Liga. Ich habe mich jetzt geoutet.
Naja, ist so schön. Also, nicht schlimm.
Kannst du mitleben. Gut. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Edo. Ich wünsche dir einen schönen Tag und mach's gut.
Jo, bis dann. Ciao.
Tschüss, liebe Community. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Beckham crosses from the left, right footed, it's a clear header, and it's lifted into the net! Solskjaer has won the European Cup for Manchester United! It's absolutely astonishing! It was Sheringham who headed it on! And Solskjaer stabbed the ball with his right foot into the roof of the net! And Manchester United rule Europe! I don't believe it, but it's happened! They're coming!